Ich mache den Beruf jetzt seit 25 Jahren und ich glaube, so dieses ganze Thema beschäftigt die Schwangeren schon zunehmend, weil es immer mehr wird. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt von den Ärzten und uns Hebammen ist es einfach auch, die Leichtigkeit vielleicht auch wieder ein Stück zurückbringen zu können mit der richtigen Beratung.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler und sage erstmal herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Ihr seid schwanger, euer Körper verändert sich, damit auch euer Speiseplan, ob nun gewollt oder ungewollt. Stichwort Schwangerschaftsgelüste, es gibt aber auch auf einmal Dinge in der Schwangerschaft, die euch nicht mehr so schmecken. Warum das so ist, ja, das wollen wir klären. Es geht auch um Verzicht, es geht darum, dem Kind durch die Ernährung etwas Gutes zu tun. Es gibt Lebensmittel, die fördern die Entwicklung, auf welche solltet ihr aber lieber verzichten. Antworten darauf gibt uns heute Hebamme Martina Konrad von kinderheldin.de. Martina Konrad, wie wollen wir es machen?
Also am liebsten einfach Martina.
Okay, dann bin ich Timo. Hi Martina.
Super, hi.
Ja, erstmal schön, dass du in der Folge dabei bist.
Sehr gerne.
Ist für dich, glaube ich, nicht alltäglich, sondern dein Alltag sieht wahrscheinlich eher wie aus, wenn wir nicht gerade hier uns digital treffen.
Ja, ich bin in der häuslichen Wochenbett- und Betreuung und Schwangerenvorsorge tätig und arbeite dann noch für Kinderheldin in der digitalen Beratung.
Ja, das heißt, du hast unglaublich viel mit Frauen, mit schwangeren Frauen, mit Frauen, die schon Kinder haben, zu tun. Wie viel sind das so am Tag oder in der Woche?
Naja, das ist immer schwankend, aber ich denke mal so im Schnitt so 3 bis 4 Frauen am Tag und dann noch ja, 2 bis 3 Mal die Woche die Beratungsschicht für Kinderheldin.
Macht dir Spaß, sehe ich an deinem Gesicht zumindest.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn wir über Ernährung in der Schwangerschaft reden, ist das, würdest du sagen, ein großes Thema auch bei den Frauen, die du dann so triffst?
Ja, die Fragen kommen doch immer wieder auf, was soll ich essen, was darf ich essen, gibt's Do's und Don'ts, also das ist schon was, wo ich fast täglich damit konfrontiert werde.
Und müssen wir dann noch über diese Basics sprechen, also sowas wie Alkohol, rohes, halbrohes Fleisch, wie ist so dein Eindruck, wie ist da so der Erfahrungsschatz?
Ja, also die Frauen sind schon relativ gut informiert, ist immer mein Eindruck. Ich denke, Alkohol ist bei mir in der Betreuung jetzt nicht so das Thema. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass die Frauen darauf achten sollen, dass auch, wenn sie es zum Kochen verwenden, den Alkohol, dass nicht alles verdampft ist. Ne? Also man sagt zum Beispiel, nach 30 Minuten Kochzeit von der Soße auf dem Herd ist noch 35% des Alkohols enthalten in der Soße. Und das Baby hat ungefähr den gleichen Promillegehalt wie die Mama im Blut, baut es nur 10-mal langsamer ab. Also da sollte man wirklich noch drauf achten, dass man es auch zum Kochen nicht verwendet. Manchmal ist es ja auch in Torten und Süßspeisen versteckt. Das ist noch ein Thema, wo man vielleicht mal kurz ansprechen muss. Ansonsten, was das Thema Alkohol angeht, sind die Frauen da wirklich sehr sensibilisiert.
Ja, und auch rohes Fleisch ja wahrscheinlich auch, ne, oder? Also, ja, nicht so?
Ja, vielen fällt es schwer tatsächlich, ne, wenn sie ihr Medium Steak nicht essen dürfen. Sie verzichten natürlich gerne drauf, aber es fällt schwer, was ich manchmal den Eindruck habe, was man noch erwähnen sollte. Es gehören natürlich auch so Dinge wie die Teewurst, die Mettwurst, Carpaccio dazu, was man wirklich nicht verzehren sollte. Ganz streng genommen auch der Parma- und Serrano-Schinken und die Salami, die dann aber wiederum, wenn man sie gerne isst und man sie sich auf die Pizza legt, kein Problem ist. Da ist es erhitzt. Ne? Also so eine Faustregel ist, 2 bis 3 Minuten über 70 Grad erhitzen, dann ist es kein Problem. Also wer Angst hat bei der Salami und ungerne drauf verzichten möchte, der legt sie sich bitte auf die Pizza und darf sie dann genießen.
Erklär gerne nochmal, warum roh nicht, also beziehungsweise warum nicht einfach so aus dem Kühlschrank von der Fleischtheke die Salami?
In roh verarbeiteten Wurstwaren und auch im nicht durchgebratenen Fleisch haben wir immer die Gefahr von Toxoplasmose und Listerien, die, wenn man eine Erstinfektion in der Schwangerschaft durchmacht, relativ große Schäden beim Kind machen.
Also Entwicklungs...
Also sowohl geistige wie körperliche Schädigungen. Und darum sollte man da so vorsichtig sein in der Schwangerschaft und darauf wirklich verzichten.
Okay.
Und das während der ganzen Schwangerschaft. Und man vermeidet es eben, indem man die Produkte durchbrät, also das Fleisch und dann eben auf diese roh verarbeiteten Wurstwaren verzichtet und eher dann zu gekochten Würsten wie Leona, Mortadella greift, das ist dann völlig unbedenklich. Die Listerien sind noch weiter verbreitet. Die findet man zum Beispiel auch auf rohem Obst und Gemüse, das nicht gründlich gewaschen ist. Also da ist es dann angezeigt, dass man eine gute Hygiene betreibt, also Obst und Gemüse gründlich waschen vor dem Verzehr. Das Schneidebrett und das Messer, mit dem man hantiert hat,
Ja.
heiß und gründlich reinigen und hinterher eine gute Händehygiene.
Aber ist das denn dann auch so Teil deiner Basic-Aufklärung, dieses jetzt Abwaschen oder das mit der Salami fand ich ja auch sehr spannend. Also merkst du, dass die anderen dann auch überrascht sind, dass sie die eben nicht essen dürfen?
Also die meisten wissen, sie sollen es nicht verzehren, freuen sich dann aber, wenn der Hinweis kommt, du, wenn es irgendwo mit im Essen oder auf der Pizza ist, darfst du es gerne essen. Ach ja, das ist ja eine super Alternative. Und ich glaube, dann gibt es dann doch die nächsten Tage die Pizza mit Salami.
Ja, aber das mit diesem Alkohol verkochen, das ist, glaube ich, so eins dieser Dinge, die ich hier unter versteckte oder musste ein bisschen aufpassen, Dinge läuft, oder? Dass man die vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, weil man ja, ich hätte jetzt auch gesagt, naja, wenn du das Gulasch mit dem Rotwein da lange genug köcheln lässt, dann wird das wohl passen. Aber es ist eins dieser Obachtdinger, ne?
Ja, absolut. Doch.
Gibt's da noch
Bei
mehr
den
von?
Süßspeisen passen viele noch auf, ne, und wissen das und fragen danach. Ne, also wenn es jetzt zum Beispiel an Ostern die Eierlikör-Torte gibt, dass sie die dann nicht essen. Aber ja, auch im Tiramisu zum Beispiel haben wir ja gerne noch so ein bisschen Amaretto oder Cognac mit drin. Es sind natürlich nur geringe Mengen, aber man sollte wirklich möglichst komplett drauf verzichten in der Schwangerschaft.
Hast du noch mehr Beispiele für so versteckte Dinge oder würdest du sagen, das war's jetzt so?
Ja, bei den versteckten Dingen vielleicht noch an die rohen Eier denken, ne, die ja auch oft in Süßspeisen mit verarbeitet sind, die eine Salmonelleninfektion machen können. Sie schädigen jetzt nicht unmittelbar das Kind, aber sie läuft in der Schwangerschaft gerne relativ unangenehm ab. Und ich glaube, keine Schwangere muss mit Magen-Darm-Geschichten sich rumärgern müssen.
Ja, ich weiß noch, bei uns Mayonnaise ja auch so ein Thema, ne? Ob das aus frischen Eiern gemacht wird, oder?
Richtig, die Mayonnaise gehört mit Sicherheit auch dazu. Wenn man auf die gekaufte aus dem Supermarkt zurückgreift, die sind entsprechend behandelt, da kann nichts passieren. Aber die selber frisch gemachte Mayonnaise mit den rohen Eiern über den Kartoffelsalat zum Beispiel, die gehört da auch mit dazu. Genau.
Und ich glaube, man muss sich ja auch nicht irgendwie unwohl fühlen, wenn man jetzt in einem Restaurant ist und diese Sachen dann nachfragt oder erwähnt, Entschuldigung, ich bin schwanger, ich würde gerne, ne, auf Alkohol und rohe Sachen verzichten, oder? Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, falls sich da jemand unwohl fühlen sollte.
Ja, absolut ist es selbstverständlich. Da darf man, glaube ich, wirklich auch nachfragen. Auch wenn wir dann schon im Bereich Restaurants sind, ja, wie sieht es mit dem Käse aus? Ne? Rohmilchkäse und Rohmilchprodukte sind ja auch noch ein Thema, wo man ein bisschen drauf achten soll. Was ist das jetzt für ein Camembert? Ist er aus oder für ein Mozzarella? Ist er aus Rohmilch oder ist er aus pasteurisierter Milch? Da ist es dann auch oft so, das heißt, ja, ich darf kein Camembert essen. Doch, natürlich, aber den bitte aus pasteurisierter Milch und wenn man ganz sicher gehen will, wenn man dann noch die Rinde, also die äußere Schicht entfernt, darf man den dann auch wieder gerne zu sich nehmen. Ja, auch dann werde ich immer gefragt, ja, Hartkäse ist doch kein Problem. Doch auch der gern gegessene Bergkäse kann aus Rohmilch sein. Also da muss man wirklich ein bisschen drauf schauen. An der Käsetheke bitte nachfragen oder im Restaurant. Wenn man abgepackten Käse kauft, ist es eigentlich immer gekennzeichnet. Wenn es ein Produkt aus Rohmilch ist, steht meistens dann auch gleich vorne mit drauf, sodass man gar nicht die Packung umdrehen muss und auf die Zutatenliste schauen muss. Was man wirklich komplett außen vor lassen soll, sind so Rotschimmelkäse wie zum Beispiel Limburger oder Harzer Rolle. Also alle die mit dieser Rotschimmelschicht, auf die sollte man in der Schwangerschaft verzichten oder auf den Blauschimmelkäse, so den Bavaria Blue zum Beispiel. Alles andere aus pasteurisierter Milch ist überhaupt kein Problem. Zum Beispiel auch, wenn man sich unsicher ist, den Camembert als Backcamembert im Backofen, dann haben wir auch wieder das Thema mit dem Durcherhitzen und dann ist er wieder überhaupt keine Gefahr.
Wie sieht das denn mit Getränken aus? Also Kaffee beispielsweise?
Ja, bei Kaffee gibt es die Empfehlung, dass man maximal 200 Milligramm Koffein am Tag zu sich nehmen soll. Das ist jetzt mal so, um ein bisschen einen Vergleich zu haben. In 200 Milliliter Filterkaffee sind ungefähr 90 Milligramm Koffein enthalten. Dann würde man sagen, 2 Tassen Kaffee am Tag gehen in Ordnung. In einem Espresso ist es ungefähr die ähnliche Menge. Grüner und schwarzer Tee enthalten ungefähr 30 bis 50 Milligramm Koffein, also auch der fällt dazu. Die Cola ist gar nicht so wild, zum Beispiel. Eine Dose Cola, eine 330 Milliliter Dose Cola enthält 35 Milligramm. Koffein. Also, dass man da einfach so ein bisschen aufrechnet, wenn man an einem Tag schon 2 Tassen Kaffee getrunken hat, dass man dann vielleicht nicht noch 2 Gläser Cola am Abend trinkt, sondern entweder oder, dass man sich ein bisschen einteilt. Worauf man komplett verzichten sollte, sind auf diese ganzen Energy-Drinks wie Red Bull oder Monster oder was es da alles noch so gibt.
Ich glaube, manche Sachen gehen vielen dann auch leidig ab, ne? Also so eine Tasse oder Tasse Kaffee ist dann ja okay, wie du sagst, aber wenn man jetzt gerne Kaffee getrunken hat und gerne irgendwie die Salami morgens aufs Brot geschmiert gelegt hat, dann ist das was, wo man sagt, ach, nervt mich in Anführungsstrichen jetzt schon, oder?
Ja, also wenn es dann wirklich mal zu viel wird, kann es dann schon mal sehr einschränken. Beim Kaffee hat man wirklich vielleicht noch die Alternative, dass man auf koffeinfreien Kaffee zurückgreift. Dann haben wir das Problem nicht, den darf man dann genießen, so viel man will. Oder es gibt ja auch diese Getreidekaffees, die man in den Supermärkten oder in den Drogeriemärkten findet. Für Schwarze haben wir mit dem Rooibos-Tee, glaube ich, eine sehr gute Alternative, der geschmacklich sehr nahe kommt. Ich denke, man kann dann wirklich gerne entweder mit dem Arzt, der Hebamme oder dem Ernährungsberater besprechen, was gibt es denn für Alternativen und findet wahrscheinlich dann doch auch was, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt für diese Wochen in der Schwangerschaft für mich eine gute Möglichkeit, dann auf Kaffee oder Salami oder Ähnliches zu verzichten.
Obwohl ich es bei meiner Frau mitgekriegt habe, die mochte dann keinen Kaffee mehr auf einmal.
Ja, Kaffee ist ganz, ganz oft so ein Thema, weil es doch sehr geschmacks- und geruchsintensiv ist und das in der, gerade in der Frühschwangerschaft bei vielen dann so ist, dass er gar nicht mehr schmeckt. Ne? Durch die hormonelle Veränderung verändert sich der Geruchs- und Geschmackssinn, alles wird intensiver und dann ist es vielen dann zu bitter oder zu kräftig, schmeckt nicht mehr und dann stellt sich das Problem mit dem Weglassen dann gar nicht mehr.
Es gibt da noch mehr solche Dinge, die bekannt sind für sowas, dass sich das dann verändert in der Schwangerschaft?
Also man kennt es mit diesem steigenden Geruchs- und Geschmackssinn. Es ist jetzt zum Beispiel auch intensiv riechende Speisen oder stark gewürzte Lebensmittel. Alles, was so in den Bereich bitter geht, wird gerne mal nicht mehr gemocht. Und auch so dieses Geruchsintensive, so dieses typische, so, oh, wenn ich nur an der Metzgerei vorbeilaufe, ich kann da irgendwie gar nicht rein, ohne dass es mir übel wird in der Frühschwangerschaft.
Ja, okay, ja, das kannte ich jetzt so nicht. Ja, na gut, kann er. Ja, es ist vielleicht so eine natürliche Schutzmechanismus, oder dass man sagt.
Könnte ich mir gut
Ja.
vorstellen, ja, dass das auch noch mit reinspielt.
Ja, weil das ja alles Dinge sind, bei denen du gesagt hast, ja, besser nicht, ne? Also irgendwie eine frische Salami, eine Teewurst oder so. Und wenn einer sagt, ihm wird übel, oder eine Frau sagt, ihr wird übel, wenn sie in eine Fleischerei geht, macht das ja durchaus Sinn, warum ihr da übel wird, ne?
Ja, auf jeden Fall, das stimmt.
Ja. Jetzt haben wir viel über Dinge gesprochen, die wir nicht essen oder trinken sollten. Was sind denn jetzt wiederum Dinge, wo du sagst, das ist richtig gut, haut euch das in den Kopf, in den Magen, genießt es so richtig?
Grundsätzlich sagt man, ist eine ausgewogene Vollwerternährung das Ideale für eine Schwangere. Frisches, regionales und saisonales Gemüse und Obst verwenden. Wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch wirklich in der Bioqualität Mahlzeiten frisch zubereiten und wenig bis gar nicht auf Convenience Food, also fertig zubereitete Speisen aus dem Supermarkt zurückgreifen. Reichlich zugreifen, wirklich bei kalorienfreien und armen Getränken wie ungesüßtem Tee, Mineralwasser. Alle pflanzlichen Lebensmittel wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Eher so ein bisschen zurückhalten bei tierischen Lebensmitteln, bei Milchprodukten eher die fettarme Variante, nehmen fettarmes Fleisch und Wurstwaren. Eier 2 bis 3 in der Woche sind völlig in Ordnung und gehören zu einer ausgewogenen Ernährung für eine Schwangere auch dazu. Meeresfisch darf gerne mit auf den Speiseteller wie Makrele, Hering, Sardine und Lachs. Und beim Fisch gilt natürlich auch in der Zubereitung das Gleiche wie beim Fleisch. Durchbraten, bitte kein Sushi, ne, und kein glasig gebratenen Fisch. Es sollte wirklich durchgebraten sein. Und sparsam mit zuckerhaltigen Getränken, Süßigkeiten, Snacks und tierischen Fetten wie Schmalz, Butter. Natürlich darf das mit auf den Speiseplan, aber einfach in geringeren Mengen.
Und welche Mahlzeit besonders groß ausfällt, ist das egal? Also kann ich einfach so portionieren, wie ich das möchte? Oder gibt es eine Empfehlung, morgens gerne viel, mittags wenig, abends gar nichts? Weiß ich ja nicht.
Also von dem ist man eigentlich wirklich abgekommen, sondern man sagt, man darf dann essen, wenn man wirklich Appetit hat. Grundsätzlich tut es den meisten Schwangeren besser, wenn sie eher 5 kleinere Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, wie nur 2 große. Dann sinkt der Blutzuckerspiegel zwischendurch nicht so ab und man kann dieser Schwangerschaftsübelkeit auch ein bisschen entgegenwirken. Also gerne immer 3 kleinere Mahlzeiten und 2 Snacks zwischendurch, das tut den meisten Schwangeren ganz gut, aber grundsätzlich einfach nach, auf den Körper hören und so, wie es einem am besten geht damit.
Ja, manchmal gibt es ja auch so Heißhungerattacken.
Den darf man natürlich auch mal nachgeben, ne? Ich glaube, ob schwanger oder nicht, so die Lust auf die halbe Tafel Schokolade, die kennt jeder mal. Und solange das jetzt nicht im Übermaß vorkommt, darf man dem, glaube ich, auch mal nachgeben, dass es mal ein bisschen mehr Süßes ist an einem Tag. Man kann es ja dann vielleicht am nächsten Tag wieder ein bisschen einsparen.
Ja. Und dass man muss sich, glaube ich, auch nicht komisch fühlen, wenn man irgendwie ganz komische Sachen durcheinander isst, ne? Das ist ja immer noch ein Klassiker, der sich, glaube ich, immer noch so hält, oder?
Es wird immer so viel drüber geredet, aber ganz viele sagen mir doch, ja, das hat mir jeder gesagt, das kommt noch, die Essiggurken mit Nutella oder ähnliches, kam bei mir gar nicht. Ich glaube, es kommt nicht ganz so häufig vor, wie man immer denkt, aber wenn, dann darf es auch mal sein. Mein Vater erzählt immer, dass meine Mutter ihn in meiner Schwangerschaft nachts um 12 aus dem Bett gescheucht hat, um Gulaschsuppe zu kochen.
Ja, gut, warum nicht, ne? Ja, aber es gibt ja auch, wo wir gerade bei, das hat man immer so gesagt, sind früher dieses von wegen, du Frau isst für zwei. Ist das noch aktuell?
Nein, absolut nicht. Also gerade im ersten Drittel von der Schwangerschaft hat eine Schwangere keinen erhöhten Kalorienbedarf. Das Baby ist einfach noch zu klein. Im zweiten Drittel von der Schwangerschaft sind es ungefähr 200 bis 250 Kilokalorien am Tag mehr. Das würde jetzt zum Beispiel einer kleinen Scheibe Vollkornbrot mit einer Scheibe Käse entsprechen oder 200 bis 200 Gramm Fruchtjoghurt. Also es ist gar nicht so viel. Im letzten Drittel von der Schwangerschaft sind es dann ungefähr 400 bis 500 Kilokalorien, die man mehr Bedarf hat. Allerdings, was man natürlich auch so ein bisschen mit einberechnen muss, wie viel war ich denn vor der Schwangerschaft in Bewegung und habe Sport gemacht? Ne? Weil das ja meistens doch auch ein bisschen reduziert wird oder am Schluss fällt es einem einfach zu schwer und dieser Kalorienverbrauch fehlt dann, sodass es für die meisten eigentlich kaum ins Gewicht fällt, dass man mehr essen soll, sondern wenn man normal weiter isst, so wie früher auch vor der Schwangerschaft, dann passt der Kalorienbedarf eigentlich wirklich ganz gut. Die Veganerinnen müssen ein bisschen auf ihren Kalorienbedarf achten, weil die meistens eh nicht unbedingt überversorgt sind mit Kalorien und die müssen dann wirklich schauen, dass sie genug Kalorien zu sich nehmen.
Was machen die denn dann, die Veganerinnen?
Die müssen dann schauen, dass sie gut auf kalorien- und energiereiche Lebensmittel zurückgreifen. Zum Beispiel die zusätzliche Hand Nüsse am Tag. Ne, die sind sehr reichhaltig auch an ungesättigten Fettsäuren und haben einiges an Kalorien. Auch die Hülsenfrüchte zum Beispiel, dass sie dann vermehrt einfach auf diese Dinge zurückgreifen. Aber den Frauen würde ich grundsätzlich sowieso eine ausgiebige Ernährungsberatung empfehlen, weil es da doch bei den Veganerinnen einiges an Nährstoffen gibt, die man vielleicht in der Schwangerschaft überprüfen sollte und die man im Auge behaben sollte, dass Mutter und Kind gut versorgt sind.
Ja, da wäre man bei euch bei Kinderheldin ja die ganz gut aufgehoben, ne? Und wenn es da um eine Beratung
Auf
geht.
jeden Fall,
Ja.
ja, genau. Aber auch richtig ausgebildete Ernährungsberater sind mit Sicherheit für eine Schwangere, die sich rein vegan ernähren will, ein guter Tipp, sich da mal einen Termin zu machen. Damit kann man dann einfach auch ganz individuell auf die Ernährungsgewohnheiten von der Schwangeren schauen und dann kann ein richtiger Ernährungsplan für diese spezielle Ernährungsform dann auch ein bisschen erarbeitet werden, zusammen mit der Ernährungsberaterin.
Gut, jetzt vegane Ernährung ist vielleicht nochmal was anderes, aber grundsätzlich bietet die Heimatkrankenkasse zusammen mit euch, kinderheldin.de, ja eine digitale Hebammenberatung an, rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und das erste Lebensjahr des Kindes. Gibt es da ein gutes Gesamtpaket bei der Heimatkrankenkasse. Versicherte Schwangere und Mütter können über Kinderheldin kostenfrei mit einer Hebamme chatten oder telefonieren und darüber hinaus das gesamte Angebot von kinderheldin.de nutzen. Zum Beispiel gibt es da Stillkurse digital, den digitalen Rückbildungskurs für die Dauer von 6 Monaten kostenfrei. Das Ganze und über die Ernährung kann man da auch sprechen. Also grundsätzlich ist das ja ein tolles Angebot, wie ich finde. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes, in die Beschreibung zu dieser Folge. Aber wie sieht's denn mit Nahrungsergänzungsmitteln aus? Brauche ich die auch in der Schwangerschaft?
Es ist nicht viel. Also bei einer Schwangeren, die sich mit einer normalen Mischkost ernährt, empfehlen wir Jod und Folsäure, weil da der Bedarf in der Schwangerschaft doch sehr erhöht ist und man das nur decken würde über 2 bis 3 Mal in der Woche frischen Seefisch fettreichen. Und ich glaube, je nachdem, wo man hier in Deutschland wohnt, schafft das nicht jeder. Da gibt es aber wirklich gute und günstige Präparate in Kombi mit Jod und Folsäure, die man zu sich nehmen kann. Und damit ist sie eigentlich dann auch schon abgedeckt. Auch wenn man wenig frischen Seefisch verzehrt, ist noch eine Überlegung, ob man Omega-3-Fettsäuren in Form von DHA zu sich nimmt. Die sind einfach wichtig für die Nerven- und Gehirnentwicklung vom Ungeborenen.
Das betrifft jetzt aber nicht nur, wenn man Personen, die sich vegan ernähren, ne?
Das gilt jetzt für alle, genau. Bei den vegetarisch ernährten Schwangeren, also die auch Milchprodukte zu sich nehmen, da sollte man noch das Vitamin B12 im Auge behalten. Das kann man einfach über einen recht günstigen Bluttest bestimmen, weil das B12 eben überwiegend über tierische Nahrung zu sich genommen wird, dass man da den B12-Spiegel im Auge hat und das gegebenenfalls noch zu sich nimmt. Auf die Zinkversorgung können die vegetarisch ernährten Schwangeren noch achten, also öfters mal Nüsse, Sprossen und Sojaprodukte noch zu sich nehmen, dann sind sie damit auch ganz gut versorgt. Bei den Veganerinnen käme noch das Kalzium dazu, ne, weil sie ja keine Milchprodukte zu sich nehmen. Da gibt es mittlerweile speziell angereicherte Säfte oder auch Sojamilch, Reismilch, wo dann so ein bisschen den Kalziumspiegel heben. Auch Mandeln und Feigen, Chinakohl würde mit dazugehören. Aber den veganen und auch den vegetarischen ernährten Schwangeren würde ich schon raten, dass sie in der Schwangerschaft mal wirklich diese speziellen Nährstoffe durch einen Bluttest abklären lassen und es dann gegebenenfalls noch zu sich nehmen.
Wenn ich das jetzt alles so höre, was man sollte, was man nicht sollte, welche Zusatzstoffe, welche Nahrungsergänzungsmittel, was man im Restaurant fragen, sagen sollte, es ist ja auch immer nicht ganz so einfach. Also jetzt einfach so nach Gefühl in der Schwangerschaft leben, höre ich jetzt so, ist jetzt, also man wird auch manchmal auch verunsichert vielleicht, oder?
Ja, klar, dann kommen dann auch so die Halbwahrheiten und das sollst du und das sollte man auf jeden Fall meiden. Oder so dann der gut gemeinte Rat von der werdenden Oma, ja, wir haben das früher aber auch gegessen, das wird schon nicht schaden. Man weiß mittlerweile halt einfach sehr viel mehr und darum gehört einfach auch eine gute Beratung und Aufklärung für die Schwangeren mit dazu.
Ja, also spürst du noch so eine, also ist da noch eine Leichtigkeit da in der Schwangerschaft? Ich hoffe doch mal, oder? Und dass man sich nicht zu verrückt macht.
Ja, wobei ich mache den Beruf jetzt seit 25 Jahren und ich glaube, so dieses ganze Thema beschäftigt die Schwangeren schon zunehmend, weil es immer mehr wird. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt von den Ärzten und uns Hebammen ist es einfach auch die Leichtigkeit, vielleicht auch wieder ein Stück zurückbringen zu können mit der richtigen Beratung und
Ja,
Aufklärung.
glaube ich ja. Wenn man ja auch durch so viele Kanäle, die es ja gibt, dann sieht man was bei Instagram, weil irgendjemand was gepostet hat. Dann hört man da was, wie du ja gesagt hast, von einer Freundin. Dann gehst du zum Arzt, dann liest du ein Magazin und am Ende denkst du dir, ich bleib einfach bei Pommes. Ja, also, ne, verstehst, wie ich das meine, ne?
Absolut, ja. Ja, ich denke, dafür sind dann auch die Ärzte, die Hebammen, die Ernährungsberater da, dass man sich da Hilfe holen kann. Und mein Tipp ist wirklich immer, sucht euch eine Fachperson, die ihr dann fragt. Und die sind dann auch wirklich informiert und haltet euch einfach daran, was sie euch geraten hat oder besprecht mit der eure Fragen zum Thema Ernährung. Und da muss man, glaube ich, schon gucken, dass man manchmal einfach auch nur schwanger ist und das Ganze nicht zu einem Krankheitszustand macht.
Und wenn ich jetzt unsicher bin mit manchen Lebensmitteln, wie kann ich irgendwie rausfinden und checken, was gut und nicht so gut ist?
Also ich würde dann wirklich empfehlen, wenn spezielle Fragen sind, entweder den Arzt, Hebamme oder Ernährungsberater zu fragen. Es gibt auch gute Internetseiten, wie zum Beispiel Gesund ins Leben oder familienplanung.de, wo relativ viel Infos generell über die Schwangerschaft und auch über die Punkte Ernährung in Schwangerschaft und dann später auch in der Stillzeit sind. Da kann man sich wirklich gute Infos holen, die dann auch fundiert sind. Natürlich gerne auch bei uns bei Kinderheldin nachfragen, jederzeit. Wenn man dann so diese Basics hat, dann glaube ich, kommt man über diese Zeit gut hin und kann trotzdem genussvoll und gut essen.
Mit einer Kollegin von dir haben wir auch über das Thema Stillzeit gesprochen. Gibt es eine extra Folge zu? Verlinke ich euch gerne oben in der Beschreibung.
Prima.
Martina, ich danke dir für deine Ratschläge. Wenn man noch mehr möchte, kann man gerne auf kinderheldin.de klicken. Verlinken wir euch auch gerne. Da findet ihr alle Infos. Bringst du heute noch ein Kind auf die Welt? Was meinst du?
Glaube eher nicht, nein. Ich
Nein.
habe heute eigentlich den Rest des Tages frei.
Okay. Super, dann
Super.
Dankeschön.
Ich danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.